Ja, haben wir die klassische Situation, oder wie Brecht das schon so schön beschrieben hat, ja, mach nur einen Plan, ne? Mach nur einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Also das war unser Plan, aber natürlich gerne geben wir das Mikrofon frei, und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Namen nicht verstanden habe.
Heinrich Fink.
Oh, jetzt habe ich ihn verstanden, Entschuldigung.
Ja, ja, also ich finde es ganz interessant, dass Sie mich jetzt dazu bitten, vielleicht 3 Minuten was zu sagen. Denn ich habe, als ich reinkam, auf dieses Plakat gestarrt und gesagt, da steht 2012. Für uns in der DDR begann eben ein bestimmter radikalen Erlass 89, der eigentlich als solcher radikalen Erlass in der Struktur politischer Differenzierung gar nicht zur Kenntnis genommen wurde. Deswegen nicht zur Kenntnis genommen wurde, weil letztendlich eine entsprechende Einheitsvision da war, von der jedenfalls, kann ich nur für mich sagen, ein Jahr von 1989 bis 1990 wir überzeugt waren, dass wir das, was wir als Erkenntnisse und politische Tradition aus der DDR gebracht haben, fortsetzen könnten. Nicht ahnend, dass das also mit dem entsprechenden 3. Oktober 1990 weg war. In meiner Universität war es eigentlich sehr deutlich, wir sind mit all den entsprechenden Illusionen, mit all den entsprechenden unwahrscheinlichen Aufbrüchen in diese Veränderung reingegangen. Wir sind eigentlich am 2. Oktober zum Beispiel mit der eigenen Verfassung, die wir uns an der Humboldt-Universität gegeben haben, in der entsprechenden Erkenntnis, was eigentlich bei den 68ern für die Veränderung der Universität war, verarbeitet war. Am 2. Oktober eingeschlafen mit dem und am 3. Oktober in einem entsprechenden anderen Deutschland aufgewacht. Ich bin Theologe und mir wurde dann manchmal klar, dass auch damals letztendlich viele Gemeinden, das ist nun etwas positiv, aber es ist in der Tat ein Beispiel, katholisch eingeschlafen sind und evangelisch aufgewacht sind. Das wäre mir auch lieber gewesen, aber bei uns war es umgekehrt. Wir sind evangelisch, reformatorisch, im besten Sinn des Wortes eingeschlafen und entsprechend gegenreformatorisch, katholisch aufgewacht. Dieses war für uns in der Tat ein mühsames Erwachen, obwohl Leute, Kolleginnen und Kollegen in diesem Jahr aus der alten Bundesrepublik immer wieder gesagt haben, was habt ihr nur für Illusionen? Alles das, was wir erarbeitet haben, haben sie erklärt, das ist richtig. Aber mit der Wiedervereinigung oder mit der Vereinigung Deutschland wird das nicht keine Gültigkeit mehr haben. Sie haben uns arbeiten lassen, aber das, was wir erarbeitet haben, war für Sie im Grunde genommen für einen Papierkorb dann auf einmal da. Was dann passierte in den Universitäten, war nichts anderes als eine konsequente Delegitimierung alles, was in der DDR war. Dieser tiefe Antikommunismus, den ihr alle erlebt habt, den wir eigentlich nicht so realisieren wollten, dieser tiefe Antikommunismus war auf einmal präsent und wie eine Furie über uns da. Wir hatten in unserer Arbeit der positiven Veränderung der Universität so viel Solidarität. Also gerade wurde der Präsident der Oldenburger Universität erwähnt, wenn es der Dachsner war, dann kann ich nur sagen, der hat uns unwahrscheinlich unterstützt. Wir hatten in dem, was wir dann getan haben, auch immer wieder Hilfen gehabt. Also meine Kollegen von der Freien Universität oder die Kollegen, Theologenkollegen aus Hamburg, aus Heidelberg, die uns wirklich geholfen haben, aber immer in der Illusion, das ist nur vorübergehend. Der eigentliche radikalen Erlass begann nicht in erster Linie an Personen, sondern Er begann in der totalen Delegitimierung alles, was DDR war. Und das konnte man am besten tun, nämlich an den Personen, die für sie, Entschuldigung, wenn ich das mal so pauschal sage, letztendlich Stützen der DDR waren. Es gab auf einmal staatstragende entsprechende Fakultäten. Dazu gehörten Geschichte, Rechtswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Ökonomie, also Wirtschaftswissenschaft. Die wurden beschlossen abzuwickeln. Das heißt, alle Kollegen wurden entlassen und haben eigentlich im Moment eine entsprechende Entlassung gehabt, die sich auf Tatsachen stützte, weil sie entsprechend juristisch festgelegt waren. Das Zweite war, die entsprechende selbstverständliche Entlassung im nächsten Moment war die sogenannte Überprüfung der Stasi-Akten. Das heißt, dadurch, dass es ein Gesetz der entsprechenden Überprüfung der Stasi-Akten gab und wer Kontakte mit der Stasi hatte oder eine entsprechende Zusammenarbeit hatte, war von vornherein entlassen. Das war natürlich für uns alles unfassbar, denn wir sind doch in die Demokratie gekommen. Und in dieser Illusion ist das, vorhin hat jemand gefragt, wie ist es denn damals weitergegangen? Ist alles das, was an euch ausprobiert wurde, dann an uns realisiert worden, aber mit entsprechender Stringenz, nämlich die entsprechende Abwicklung der Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen die entsprechende Zusammenarbeit mit entsprechenden staatlichen Stellen, das heißt mit der Stasi etc. Wir haben vieles begriffen, ich in meiner Person, es wird sich ja herumgesprochen haben, war damals der erste frei gewählte Rektor und habe ein Jahr lang mit meinem Konzil, Entschuldigung, wenn ich das possessiv sage, aber es war so, mit den Studenten intensiv eine Universität in ihren Strukturen aufgearbeitet, was die 68er eigentlich wollten. Es damals nicht mehr konnten, wir haben es immerhin geschafft bis zum 3. Oktober 1990. Wir sind rausgeschmissen worden. Ich kann auch nur dieses eine Stichwort, was ich hier gehört habe, immer wieder betonen. Was uns geholfen hat, diesen Rauschmiss zu überstehen, war eigentlich die Solidarität untereinander und die Solidarität der westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, die Berufsverbote erfahren haben und erlebt haben und der entsprechenden westdeutschen Kolleginnen und Kollegen, die ein Stück voran war. Ich könnte jetzt eine ganze Menge Namen nennen. Als ich meinen ersten Prozess hatte, du hast es, glaube ich, gesagt, habe ich einen Richter gehabt, der alle Stasi-Akten, die von mir da lagen, erklärt hat, die sind nicht justiziabel. Und ich konnte wieder an die Universität zurück, war dann ein halbes Jahr an der Universität. Daraufhin hat der Senator für Wissenschaft und Forschung in Berlin, CDU aus Württemberg kommend, gegen dieses Urteil Einspruch erhoben. Und ich kam vor einen Richter, der von vornherein gesagt hat, also Herr Fink, wissen Sie, können wir nicht einen Vergleich machen? Ich sage, ja, entschuldigen Sie bitte, Sie können, wenn ich eine Frau wäre, könnten Sie fragen, ob ich halb schwanger bin. Also ich kann keinen Vergleich machen, es geht doch jetzt hier um eine juristische Auseinandersetzung. Ja, wenn wir einen Vergleich machen, können wir vielleicht doch noch etwas lösen. Und das hat mich dermaßen aufgeregt, ich wollte nicht instrumentalisiert werden. Und dieses, mich gegen die Instrumentalisierung zu wenden, hat natürlich ein entsprechendes Urteil gebracht, in dem steht, es ist einerseits durchaus durch Unterlagen belegt, aber andererseits sind die Unterlagen nicht ausschlaggebend, von daher werden wir ihn aus dem Hochschuldienst entfernen. Es ist schon sehr deprimierend und was wir jetzt tun, ihr müsst ja auch alle bedenken, was ihr genannt habt, all die Kollegen, die abgewickelt sind, haben ja keinerlei Rente, die ihrer entsprechenden Biografie angemessen sind. Also die sind einfach runter von der sogenannten akademischen Rolle. Dass wir weiterarbeiten, gerade auch hier in dieser Ladengalerie, ist für uns ein Protest. Und was ich jetzt gegen die Bundesrepublik tun kann, ist als Protestant zu protestieren. Deswegen bin ich auch in der Bayerischen Verfassungsschutzakte geführt. Ich habe da jetzt dagegen geklagt. Und der Bayerische Verfassungsschutz hat mich als führendes Mitglied der SED entsprechend auf die Liste gebracht. Ich war nie in der SED, aber es werden entsprechend Behauptungen gesetzt, mit denen man arbeitet. Genauso wie ihr das erklärt habt, ist es in großem Stil nach 1990 in der Wiedervereinigung Deutschlands weitergegangen. Vielen Dank.